Moin, moin, oder wie ich zu sagen pflege, grüßt euch doch erstmal. Es ist Runde 2 von Ich darf Frag Kaltschö übernehmen. Ich freue mich sehr und würde sagen, ohne großes Waffengelaber, wie man so schön sagt, starten wir einfach mal rein. Wir beginnen mit einer seichten Frage. Erstmal thematisch sich hier in das Video reinarbeiten. Von der Verwesungsexperte 5653, auf jeden Fall erstmal ein interessanter Name. Hallo Mia, Nico hat zuletzt ein Torhymnen-Ranking abgegeben. Was sind deine Top 5 Torhymnen in der ersten und zweiten Bundesliga? Viele Grüße aus der Fächerstadt. Ist das Karlsruhe? Ich glaube, es ist Karlsruhe. Ich werde von all diesen liebe Grüße aus Stadt XY absolut gar nichts erraten können, weil ich von sowas keine Ahnung habe. Aber ich meine, das schon mal gehört zu haben. Naja, egal. Wie auch immer. Meine Top 5 Torhymnen aus der ersten und zweiten Bundesliga. Man muss dazu sagen, es gibt so ein paar Torhymnen, die es nicht mehr gibt, die bei mir sehr weit oben wären, wie zum Beispiel Viva la Vida von natürlich dem HSV. Aber ich habe mir jetzt nur die aktuellen angeguckt und da ein kleines Ranking erstellt. Auf Platz 5, Unpopular Opinion, die Torhymne vom FC Bayern. Ich weiß, viele finden die unglaublich nervig, aber das ist genau das, was ich an ihr schätzen würde, wenn ich Bayern-Fan wäre. Also, dass man quasi Meldstars zu Gast hat in der Champions League, teilweise in der Allianz Arena, und die sich dann 3 bis 8 Mal ein Jabba-Dabba-Doo anhören müssen, das finde ich prinzipiell erstmal fantastisch. Deshalb kriegt diese Torhymne auch einen Spot in meiner Top 5, obwohl der VfL Bochum eine ähnliche hat. Denn prinzipiell sind sonst in meinem Ranking nur welche vertreten, die es einmal gibt, weil ich finde, man braucht Kreativität bei Torhymnen. Auf Platz 4, ja, vielleicht ein bisschen biased, aber ich finde sie tatsächlich sehr gut. Always Hardcore, umgedichtet auf Always Hamburg von Scooter, die beim HSV läuft. Ich würde dieses Lied niemals privat hören. Never, ever, ever. Aber es ist herrlich, weil es läuft erst so an und währenddessen hat man so den normalen Torjubel, den man hat, wenn gerade ein Tor gefallen ist. Und der Beat kommt dann aber erst später rein, sodass man quasi nochmal einen zweiten Moment der Eskalation und der Emotionsentladung im Stadion hat. Das ist tatsächlich fantastisch und ist natürlich auch umgedichtet, extra eingesungen, bla bla. Bisschen schneller, Platz 3, Hertha, Hertha, eieiei, oder wie auch immer die heißt, die Torhymne von Hertha BSC, finde ich tatsächlich fantastisch, aber auch zu 99%, weil da der Ausdruck Spree-Athen drin vorkommt und ich finde nichts besser als Hertha BSC bzw. Herthaner die Spree-Athener zu nennen. Dann auf Platz 2 die Kölner Torhymne. Ich glaube, muss man sich nicht so viel drüber streiten. Ich glaube, da sind sich die meisten einig. Das geht einfach unverhältnismäßig hart, wenn da Kölle Alaaf geschrien und gesungen wird. Und auf Platz 1, es ist jetzt kein spannender Take, aber es ist nun mal der Dauerohrwurm von halb Fußball Deutschland. Die Sonne scheint, was in Darmstadt läuft. Olilien und Olilien. Ich glaube, das kriegt niemand aus dem Ohr, wenn er dort ein paar Tore kassiert. Liebe Grüße zum Beispiel an die Spieler vom 1. FC Köln neulich. Naja, nächste Frage. Ed Daniel dies das. Passend zum Baumgart aus beim HSV, was waren die Gründe fürs Scheitern und wer sollte deiner Meinung nach den Trainerposten beerben? Da wären wir dann schon wieder bei einem weniger seichten Thema, zumindest für mich, denn ich bin ja HSV-Fan, dementsprechend bin auch ich betroffen von den rezenten Entwicklungen beim Hamburger Sportverein. Ja, erstmal die Gründe fürs Scheitern waren meiner Meinung nach eine Mixtur aus einmal, die Spielidee von Baumgart war nie klar erkennbar, weil er A, es nie geschafft hat, sie der Mannschaft richtig zu vermitteln. Also das ginge auf Baumgarts Kappe, ja, Wortspiel intended. Und B, die Mannschaft auch nicht ganz zu seiner Spielidee gepasst hat. Man muss daran denken, dass Tim Walter vorher Trainer vom HSV da war, der eben Fokus auf Ballbesitz gelegt hat und auf das Mürbespielen des Gegners mit eigenen Passstaffetten. Das ist weniger das Spiel von Baumgart, der vor allem eben auf defensive Stabilität Wert gelegt hat, als er Trainer vom HSV wurde. Aber tatsächlich auch, und das ist jetzt auch der Grund, warum es hinten raus gescheitert ist, auf nicht viel mehr. Es war keine Idee zu erkennen, außer lass uns mal defensiver stehen. Und am Ende hatte man trotzdem so viele Gegentore kassiert, nach jetzt diesen 12, sind es glaube ich, Spieltagen, wie der HSV seit dem Abstieg in keiner anderen Saison. Also meiner Meinung nach ist die Trainerentlassung richtig. Sie liegt an Spielern, die nicht für die Spielidee gemacht sind, ein Trainer, der sie nicht umsetzen kann. Und das ist vielleicht das Wichtigste, dass man zuletzt auch das Gefühl hatte, es fehlt der Drive in der Mannschaft, es fehlt der Wille und die Bereitschaft, alles zu geben, es fehlt Wagenburg-Mentalität, es fehlt die Bereitschaft, sich wirklich den Arsch aufzureißen und 90 Minuten lang voll da zu sein. Es waren ja auch immer diese 20 Minuten nach Wiederanpfiff, die dem HSV in den letzten Wochen ein bisschen auf die Füße gefallen sind. Das ist ja eigentlich was, was du dir erhoffst, wenn du einen Trainertypen wie Steffen Baumgart holst, der bekannt dafür ist, in der Kabine auch mal lauter zu werden und seine Hände auf die Knie zu legen und mit Pfeifen und Brüllen das Spielfeld irgendwie fast selbst umzuflügen, auch 60 Meter outside von der Coaching Zone. Aber man hat fast das Gefühl gehabt, diese Verbindung hat nicht mehr gepasst zwischen Trainer und Mannschaft. Ich will nicht dieses Kabine verloren sagen, weil so war es nicht. Es war auch nicht nur das, es war eben auch vieles, was wirklich auf dem Platz stattgefunden hat. Aber man muss wirklich am Ende von jetzt 8, 9, 10 Monaten Baumgart beim HSV konstatieren, es hat nie so richtig geklappt und es gab nie eine richtig überzeugende Phase. Das ist schade, vor allem für Steffen Baumgart, dem dieses Engagement beim Herzensverein seiner Jugend, glaube ich, viel bedeutet hat. Aber ich glaube, fast alle Beteiligten sind mittlerweile zu dem Schluss gekommen, dass das einfach sowohl fußballerisch als auch am Ende vielleicht zwischen Mannschaft und Trainer nicht ganz so gepasst hat. Der Ansatz war einfach zu passiv. Mit diesem Kader musst du fußballerisch mehr machen, vor allem in der zweiten Liga. Das ist so ein bisschen mein Resümee, meine Wunschlösung. Nach der wird auch gefragt. Und ich sag mal so, es gibt ja tatsächlich Medienberichte, dass Ruud van Nistelrooy vielleicht übernehmen soll. Und als jemand, der als Kind Ruud van Nistelrooy im HSV-Trikot verfolgt hat, selber noch diverse HSV-Trikots mit Ruud van Nistelrooy hinten drauf zu Hause im Schrank hängen hat, wäre das natürlich Wahnsinn. Und dazu muss auch gesagt sein, es ist mehr als nur der Name, es ist mehr als nur der Stallgeruch. Von diesem Argument halte ich nämlich in den meisten Fällen gar nicht so viel. Van Nistelrooy hat extrem erfolgreich bei Eindhoven gearbeitet, ist dort nur rausgeflogen, weil er sich mit dem Vorstand überworfen hat. Dann war er jetzt als Co. und als Interimstrainer von Manchester United tatsächlich auch sehr erfolgreich. Ich meine, er hat in 4 Spielen 3 Siege und 1 Unentschieden geholt. Das ist schon beeindruckend. Er hat auch... Zu der Frage, ob es realistisch ist, das weiß ich nicht. Es gibt nun mal Medienberichte, die sagen, es könnte tatsächlich passieren. Er hat auch noch nicht so viel Erfahrung, dass man sagt, okay, er könnte morgen schon bei einem absoluten Top-Club vorstellig werden, weshalb so eine Mannschaft wie der HSV vielleicht sogar gar kein so doofer Zwischenschritt ist. Klar, du kannst viel verlieren, aber du kannst auch derjenige sein, der diesen Traditionsverein nach 7 Jahren zweite Liga dann doch endlich in die Bundesliga führt und dann bauen sie dir in Stellingen wirklich alle Statuen, die du willst. Aber falls es Ruud van Nistelrooy nicht wird und meine persönliche Gag-Lösung, die ich immer anbringe und zu 90% auch als Witz, aber einfach, weil ich ihn persönlich mag, Bruno Labbadia auch nicht, wovon ich mal ausgehe, obwohl er und Stefan Kunz sehr gute Freunde sind, fände ich Raphael Wicki ganz interessant. Der hat wohl schon Anfang dieses Jahres, nachdem Tim Walter rausgeflogen ist und nach einem Nachfolger gesucht wurde, Gespräche mit damals noch Sportvorstand Jonas Bold geführt, aber hat damals die Freigabe von den Young Boys Bern nicht bekommen. Er ist kurz darauf dann dort auch rausgeflogen, könnte es dementsprechend also jetzt machen, hat aber eben auch in Bern sehr, sehr erfolgreiche Arbeit geleistet und kommt auch nicht aus diesem selben Moostopf der gleichen 10 Namen, die immer rumschwirren. Markus Gisdol, was weiß ich, dann Urs Fischer wurde jetzt noch reingeworfen, wo ich mich so ein bisschen frage, okay, wir haben Steffen Baumgart rausgeworfen, weil sein Ansatz zu passiv und zu defensiv orientiert war für eine Mannschaft, die in der zweiten Liga Ballbesitzfußball spielen soll. Und dann holt man Urs Fischer? Ich weiß es ja nicht. Deswegen hätte ich lieber einen Trainer, der offensiv eine Idee hat. Mir fallen Raphael Wicki ein, aber mir fällt auch vor allem Ruud van Nistelrooy ein. Machen wir das HSV-Thema damit auch zu. Darüber habe ich mich nämlich in den letzten so 72 Stunden schon zu Genüge aufgeregt. CLMNS 1535. Ich gehe mal davon aus, dass es Clemens bedeuten soll. Servus Mia, Nicolas Kühn ist bei Celtic einer der Breakout-Stars in dieser Saison. Mit 22 Torbeteiligungen in 18 Spielen ist er aktuell der beste deutsche Scorer in Europa. Was glaubst du, wohin könnte er im nächsten Sommer landen und welcher Bundesliga-Verein sollte ein Auge auf Kühn werfen? Und glaubst du, werden wir Nicolas Kühn bald bei der deutschen Nationalmannschaft sehen? LG aus Austria, LG zurück. Also, du hast die Scorer ja bereits genannt. 22 Torbeteiligungen in 18 Spielen. Das ist A, Wahnsinn und B, Topwert in Europa. Was wiederum bedeutet, Nicolas Kühn ist aktuell in absoluter Topform. Um nochmal alle ein bisschen mit ins Boot zu holen, wer der junge Mann, 24 Jahre alt, denn überhaupt ist. Für alle, die nicht regelmäßig schottische Liga gucken oder die Legionärsseite auf transfermarkt.de aktualisieren. Nicolas Kühn kommt ganz, ganz früher aus der St. Pauli-Jugend, aber primär eigentlich aus der Hannover 96-Jugend, hat dann auch die Akademien von RB Leipzig und Ajax Amsterdam kurz von innen gesehen. Profieinsätze aber nur bei Erzgebirge Aue im Abstiegskampf der zweiten Liga und bei Bayern 2 in der dritten Liga gesammelt. 2022 ist er dann zu Rapid Wien gewechselt, in diesem Sommer dann zu Celtic Glasgow, wo er jetzt die erste so richtig gute Saison seiner Karriere spielt und so richtig liefert, kocht und aufblüht. Die Scorer sprechen eine deutliche Sprache, wir haben es eben schon angesprochen, aber er hat auch mehrfach zumindest im Testspiel gegen Manchester City getroffen, was ihn so ein bisschen auf die Map gepackt hat für gerade auch Deutsche, die die Premier League verfolgen. Er ist ein eher technischer Spieler, der über seine fußballerische Begabung kommt als über Physis und Dynamik, was dann zum Beispiel auch zum RB-Pressing weniger gepasst hat. Da werden einfach andere Qualitäten von Offensivspielern gefordert. Jetzt bekommt er aber eben halt genau die Freiheiten, die er braucht, um entlang seiner eigenen Stärken zu spielen, hat aber auch physisch nochmal ein bisschen zugelegt, einen kleinen Sprung gemacht, weshalb das jetzt alles so läuft, wie es läuft. Weil er 24 ist und deshalb Potenzial mitbringt, würde ich eigentlich sagen, natürlich ist er ein Spieler, auf den prinzipiell erstmal jeder Bundesliga-Club ein Auge werfen sollte und nicht nur diejenigen, die gerade auf seiner Position rechts außen Bedarf haben, weil du natürlich bei so einem jungen Spieler, der jetzt gerade aufblüht, im Blick haben musst, dass der vielleicht in ein paar Jahren dir auch, wenn du ihn jetzt kaufst, nochmal sehr viel mehr Kohle einbringen könnte. Ein Verein wie der BVB, wo viele immer sagen, ah, deutsche Talente zum BVB, wäre mir vielleicht noch eine kleine Nummer zu groß für Kühn, weil, und das gehört auch zur Wahrheit dazu, er spielt aktuell in einer recht schwachen Liga bei dem mit Abstand besten Team. Da sind solche Scorerzahlen dann nochmal anders zu bewerten, als wenn er jetzt bei einem Mittelklasse-Club in dieser Liga spielen würde oder in einer besseren Liga, in einer einfach qualitativ hochwertigeren Liga. Das ist so ein bisschen auch das Thema, wenn es um die Frage Nationalmannschaft geht. Die Nazio ist schon auch auf seiner Position recht gut besetzt. Ich meine, wenn ein Spieler wie Leroy Sané da drei Kreuze machen muss, damit er eingesetzt wird, dann wird es auch für einen Nicolas Kühn vielleicht eng. Gleichzeitig haben wir gesehen, dass Julian Nagelsmann Spieler auch für ihre gute Form belohnt. Mal gucken. Er empfiehlt sich auf jeden Fall für Höheres. Ich würde sagen, bei der Nationalmannschaft den Ball noch mal ein bisschen flach halten, aber einige Bundesliga-Clubs, vor allem so Mittelklasse, sollten einen Blick nach Schottland werfen. Machen wir weiter mit der Frage von A auf Freak. Keine Ahnung, ob ich das ansatzweise richtig ausgesprochen habe, aber egal. Hey Mia, Liverpool steht alleine an der Spitze der Premier League. Doch trotz all dem finde ich sie nicht so souverän und denke, dass es einen Dreikampf an der Spitze der Premier League geben wird. Der Kader von Liverpool ist zu dünn und das Spiel gestern war auch mehr Glück als Verstand. Wie siehst du dies? Grüße aus der schönsten Schweizer Stadt. Ja, ich sag mal so, ich will jetzt gar nicht das gestrige Spiel komplett durchanalysieren, sondern vielleicht so ein bisschen eher zu Liverpool allgemein was sagen. Liverpool, du hast es schon erwähnt, gerade mit recht großem Abstand an der Spitze der Premier League zu einem recht frühen Zeitpunkt der Saison, weshalb man A sagen kann, bravo, Arne Slot, der ja eben überraschend schnell Erfolge feiert in Liverpool, aber B auch vorsichtig sein, Ball flach halten, weil die Premier League ist eine wahnsinnig gute Liga oder qualitativ hochwertige Liga. Man hat auch in den letzten Jahren immer wieder irgendwie Teams beobachten können, die zum Anfang der Saison sehr gut und sehr vielversprechend aussahen und später dann abgefallen sind, ob eher früher oder später, ist egal. Arsenal, looking at you an der Stelle. Auch vor 8 Jahren zum Beispiel in Klopps Anfangsphase bei Liverpool war er mal im November Tabellenführer und am Ende wurde dann Liverpool Vierter. Damals hat sich da keiner drüber beschwert, weil die positive Entwicklung immer noch völlig zu sehen war und das hat sich dann am Ende ja auch ausgezahlt, aber man muss eben ein bisschen vorsichtig umgehen mit so Tabellenkonstellationen zu einem recht frühen Zeitpunkt der Saison. Gleichzeitig, und jetzt kommen wir ein bisschen zu dem Punkt, wo ich dir widersprechen würde, ich finde überhaupt nicht, dass Liverpool unsouverän wirkt. Ich finde, sie wirken tatsächlich souverän, beziehungsweise finde ich all die kleinen Veränderungen, die Slot vorgenommen hat, sehr sinnvoll oder sie erscheinen mir sinnvoll, weil das System von Klopp wurde nicht völlig umgeworfen. Es wird nicht auf einmal irgendwie nur noch der Ball in den eigenen Reihen gehalten und ganz vorsichtig sich abgetastet, sondern in den richtigen Momenten darf immer noch dieser Heavy-Metal-Fußball von Jürgen Klopp Einzug halten im Spiel von Liverpool und gerade den Offensivspielern wird da ein bisschen freier Hand gelassen. Aber die größte Veränderung ist eben etwas mehr Ballkontrolle. Das sieht man zum Beispiel an den Kontakten im ersten Drittel. Das waren in der letzten Saison noch 25% der Ballkontakte von Liverpool. Mittlerweile sind es über 31. Das klingt nach nicht so einer so großen Veränderung im Vergleich zu anderen Teams. Ist es aber eine. Es wurde aber nicht nur eben dieses System graduell umgestellt, ich will jetzt nicht sagen verbessert, weil das ist ja alles eine Geschmacksfrage, sondern es wurde eben auch an so kleinen Schwachstellen ein bisschen getweakt, wie zum Beispiel der Restverteidigung, die, und das bringt eben eine kontrolliertere Spielidee mit sich, bisschen sicherer ist als letztes Jahr. Man fängt sich nicht mehr so viele Kontergegentore, beziehungsweise wird in letzter Linie nicht mehr so viel überrannt. Man hört außerdem, wenn man so ein bisschen das Umfeld von Liverpool scannt, wirklich nur Positives darüber. Also auch, dass einzelne Spieler, also über Slots Arbeit in Liverpool, dass einzelne Spieler unglaublich gerne unter ihm trainieren, unter ihm spielen, weil er wohl sehr klare, präzise Anweisungen gibt, was vielen Spielern weiterhilft. Man sieht es auch. Man merkt dieses harmonische Gefüge oder diese gute Stimmung gerade, die dort einfach existiert, so ein bisschen an Spielern wie Mo Salah, der in dieser Saison wieder etwas aufgeblüht ist, wo es jetzt natürlich ein bisschen Stress um seine Vertragsverlängerung gibt, aber das findet ja erstmal abseits vom Sportlichen statt und das hat in Liverpool vielleicht an der einen oder anderen Stelle in den letzten Jahren so ein bisschen gefehlt, dass es so eine Leichtigkeit gab, zumindest jetzt im letzten Klopp ja. Deshalb würde ich erstmal sagen, eigentlich hört man viel Positives. Es gibt natürlich auch noch Luft nach oben. Slot erwähnt selbst immer wieder, dass das hohe Pressing besser werden muss. Liverpool ist außerdem das zweitschlechteste Team der Liga, wenn es um das Kreieren von Expected Goals bei eigenen Standards geht. In Summe ist es also noch früh, aber ich finde es tatsächlich bisher recht vielversprechend. Das Premier League ist immer offen. Liverpool wird jetzt keinen Durchmarsch machen, das kann ich mir nicht vorstellen, weil selbst wenn es bei City gerade nicht läuft, auch da ist noch ungemein viel Qualität und auch bei anderen Mannschaften läuft da einiges an Titelpotenzial rum. Aber Liverpool macht einen super Eindruck. Ein positiver Indikator ist für mich auch, dass sie in der Champions League gut dastehen, weil das, und das ist vielleicht nochmal, würde ich vielleicht nochmal betonen, kann ihnen gerade so in der zweiten Saisonhälfte, wenn dann die direkten Duelle mit anderen Top-Mannschaften stattfinden, die am Ende die Meisterschaft entscheiden, zugutekommen, dass sie auch gegen Spielstärkere und auch gegen Top-Gegner, wo der Druck vielleicht ein bisschen höher ist, wie in der Champions League, gut performen. Machen wir weiter mit der Frage von Gambrosio. Gute Mia, ein Gedankenexperiment. Die Nationalmannschaften der europäischen Länder spielen gegen die jeweils beste Mannschaft der heimischen Liga, zum Beispiel Bayern gegen DFB. Spieler in beiden Teams werden hier gedoppelt, zum Beispiel Kimmich würde zeitgleich in beiden Teams auflaufen, dass alle die Top-Besetzung haben. Welche Länder fallen dir ein, in denen die Nationalmannschaft eine realistische Chance auf den Sieg hätte? Europäische Länder, sehr interessante Frage im Übrigen, es hat mir sehr Spaß gemacht, darüber nachzudenken. Europäische Länder ist ja recht weit gefasst. Ich glaube, so im gesamteuropäischen Kontext gäbe es da einige Nationen, die man nennen könnte, wo die Nationalmannschaften eine realistische Chance auf den Sieg hätten. Zum Beispiel jetzt einfach rezentes Beispiel, weil Deutschland gerade gegen sie gespielt hat Bosnien, wo du einfach siehst, okay, das sind viele, viele Spieler, die im Ausland spielen, viele gerade auch in Deutschland, die sicherlich besser wären als die beste Mannschaft in der ja doch recht unauffälligen oder schwachen ersten Liga in Bosnien-Herzegowina, aber auch zum Beispiel jetzt von der EM Georgien, wo auch viele, viele Spieler im Ausland spielen und die nationale Liga weniger schwach sind. Ich habe jetzt aber mal so ein bisschen drüber nachgedacht, bei welchen Nationen, wo auch die Ligen ein bisschen besser sind oder ein bisschen anerkannter, renommierter im Ausland, könnte das der Fall sein, und habe mir einfach mal zwei Beispiele rausgesucht. Und zwar, die erste wäre Belgien. Die belgische Liga, keine Top-Top-Top-Liga, aber trotzdem eine mit reichlich Qualität. Ich habe mir dort als beste Mannschaft einfach mal Brügge rausgesucht, die zwar gerade nicht Tabellenführer sind, das ist aktuell Genk, die aber eben auch der amtierende Meister sind und so auf die letzten Jahre gesehen schon das Nonplusultra im belgischen Fußball waren, und würde jetzt einmal hier irgendwo die Aufstellung vom letzten Spiel in der Champions League einblenden, verglichen mit jetzt. Der Aufstellung vom letzten Europameisterschaftsspiel der belgischen Nationalmannschaft. Und da muss man sagen, ja, die Mannschaft von Brügge kann sich sehen lassen, aber in der belgischen Nationalmannschaft, ja, sie haben bei manchen Turnieren enttäuscht, aber läuft wahnsinnig viel Qualität rum. Openda, Lukaku sehen wir hier, Doku, De Bruyne, Amadou Onana, Theat, Kohn-Castells im Tor und so weiter und so fort. Das sind, ich habe jetzt noch nicht mal alle genannt, aber das sind so alles Namen, die wir aus europäischen Top-Top-Top-Ligen kennen und die dort vor allem auch bei Top-Top-Mannschaften spielen, denen ich es durchaus zutrauen würde, einen Sieg gegen Brügge zu holen. Dann, meine zweite Nation wäre auch eine Liga, die jetzt nicht zu den Top-5-Ligen gehört, aber zumindest weit oben mit dabei ist, die Niederlande. Denn ich blende jetzt hier einmal die letzte Champions League-Aufstellung von dem aktuellen Tabellenführer und amtierenden Meister PSV Eindhoven ein. Ajax ist ja am Schwächeln aktuell oder auch in den letzten Monaten gewesen, die ja sonst irgendwie immer als beste Mannschaft galten. Deswegen Eindhoven, die sehen wir jetzt. Jetzt sehen wir wiederum die Aufstellung von den Niederlanden in deren letzten EM-Spiel, wo sie rausgeflogen sind. Und hier würde ich sagen, ist es fast schon ein bisschen knapper, weil auch PSV über immens viel Qualität verfügt. Aber die Niederlande mit so Spielern wie Cody Gakpo, Depay und so weiter und so, Virgil van Dijk, Dumfries und so weiter, sehe ich da schon dann ein bisschen vorne. Was interessant ist bei beiden Mannschaften, weil man ja gemeinhin sagt, dass Clubmannschaften oder Vereinsmannschaften besser sind, weil dort einfacher nach einzelnen Schwachstellen irgendwie ausgemerzt werden können von Trainern und Managern, die nicht einfach mit dem arbeiten müssen, was sie haben, und auch natürlich durch Training einfach und häufigere Spiele besser und intensiver gearbeitet werden kann. Trotzdem glaube ich, dass diese Mannschaften jeweils gegen die Nationalmannschaften ihres Heimatlandes eine Chance hätten. Weiter geht's. Mal wieder mit einer etwas leichteren und einer etwas schnelleren Frage. Leo der Profi fragt, guten Moin Moin, ranke doch mal die Bundesligisten nach Ästhetik ihrer Wappen. Grüße aus der Heimat des Filderkrauts. Ich weiß nicht, wo das ist, werde deine Frage aber trotzdem beantworten und grüße selbstverständlich herzlichst zurück. Ich werde jetzt nicht die ganze Bundesliga durchranken. Ich glaube, das würde den Rahmen etwas sprengen, beziehungsweise möchte ich einfach auch zu den einzelnen Wappen, die ich anspreche, etwas sagen, weshalb ich mir mal die Top 3 und die Flop 3 rausgesucht hast. Ich fange mit der Flop 3 an. Das am wenigsten schöne Wappen für mich der Bundesliga ist, und das hat nur zur Hälfte etwas mit meiner persönlichen Abneigung gegenüber diesem Club zu tun. Es ist RB Leipzig. Ich finde diese roten Bullen, die da so aufeinander zulaufen, einfach nicht schön. Ich finde auch die Schrift nicht schön. Ich finde das ganze Branding nicht schön, weil es mich extrem an Red Bull als Marke erinnert. Und auch die haben in meinen Augen kein sehr ästhetisches Markenauftreten einfach. Dann auf Platz 17 sozusagen, Union Berlin. Ich weiß, es gibt viele, die das mögen, aber ich stehe nicht so auf so sehr langgezogene Wappen horizontal. Ist irgendwie nicht so mein Ding und so sehr viel Schrift und wenig herkömmliches Wappen. Geschmackssache. Außerdem mag ich die Kombination Gelb-Rot gar nicht so gerne. Noch ein gelbes Wappen findet sich bei mir auf der 16, und zwar das vom BVB. Da hat es auch viel mit der Farbkombi zu tun und dass ich es ansonsten recht uninspiriert finde, aber es ist schon einfach auch okay, lässt sich damit leben. Meine Top 3 auf Platz 3 ist der VfL Bochum. Ich finde das Wappen sehr stilvoll, sehr klassisch und sehr schön und trotzdem nicht zu viel Schnickschnack, gefällt mir. Auf Platz 2 Werder Bremen, ein sehr, sehr schönes Wappen. Ich stehe auf Rauten, Auch mein Verein hat eine, wobei viele sagen, dass Werder die einzig wahre hat, weil der HSV eher ein Quadrat ist. Aber mir gefällt das Wappen von Werder Bremen sehr. Grün-Weiß, schöne Farbkombi, simpel gehalten, aber auch nicht zu schlicht. I like. Und auf Platz 1 tatsächlich der FC Bayern. Ich mag runde Wappen. Ich weiß, ich habe den BVB gerade relativ niedrig gerankt, aber ich mag runde Wappen. Mir gefallen die Farben und irgendwie ergibt das Bayern-Wappen für mich Sinn. Es hat sich auch über die Jahre nicht so viel verändert. Das gefällt mir auch immer. Und irgendwie ergibt es für mich einfach Sinn. Ich gucke es an und denke mir, ja, Bayern-Flagge, dann die rot-weißen Vereinsfarben und so weiter und so fort. Ist für mich, glaube ich, aktuell das schönste Wappen der Bundesliga. Wenn der HSV aufsteigen würde, würde sich das natürlich alles so verändern. Naja, gut. Weiter machen wir mit einer Frage von TDiener23. Moin Mia, was hältst du bzw. ihr von den Spielern, die den Fußball nie geliebt haben? Jüngste Beispiele sind Ben White oder Jules Koundé, die öffentlich sagen, dass der Fußball sie gar nicht interessiert und sie nur spielen, weil es ihr Beruf ist. Es gibt aber auch ältere Beispiele wie Assou Ekotto. Danke und liebe Grüße aus Luxemburg. Liebe Grüße nach Luxemburg zurück. Ich versuche mich mal relativ kurz zu halten. Ich finde das völlig okay. Und ich finde es auch teilweise nicht ganz fair, wenn man diesen Spielern einen Vorwurf macht. Wir hatten das auch jetzt irgendwie vor anderthalb Jahren, als Antonio Jonjic von Aue damals sagte, ich mache die ganze Scheiße nicht aus Spaß, ich mache das, weil ich muss. Und da kam die Diskussion schon mal so ein bisschen auf. Ganz ehrlich, das ist nicht schlimm, weil ich bin Sportjournalistin und in meinem Berufsfeld, genau wie es bei aktiven Fußballern sein wird, habe ich vor allem mit Menschen zu tun, deren Leidenschaft es ist, über Sport zu sprechen und zu schreiben. Und das finde ich schön, weil es oftmals wahrscheinlich zu besseren Ergebnissen führt. Das wird bei Fußballern vielleicht auch so sein. Wenn du wirklich mit Leidenschaft dahinter bist, bist du vielleicht auch motivierter, nochmal die Extraschicht auf den Trainingsplatz zu schieben. Gleichzeitig würde ich niemals einem Kollegen, der sagt, ja, für mich ist das primär ein Job und wenn ich nach Hause gehe, juckt es mich nicht mehr und so viel Spaß habe ich daran auch nicht, erstmal keinen Vorwurf machen, weil wenn er es gut macht, macht er es gut und Fußball ist eben für Profis ein Job, wie für uns alles andere auch ein Job ist und ich finde, das kann man niemandem zum Vorwurf machen, glaube aber eben, wie gesagt, trotzdem, dass eine Leidenschaft für das, was man tut, ein Vorteil sein kann, wenn es um das Output geht, was dabei rauskommt und die Qualität dessen. Aber sehr schöne Frage, vielen, vielen Dank. Bornheim 3853 fragt, gute Mia, da du letztes Mal schon kurz über Frauenfußball gesprochen hast, würde mich interessieren, wie du zu dem Vorschlag stehst, die Tore und eventuell auch das Spielfeld bei den Frauen zu verkleinern. Ich schaue Frauenfußball nicht so häufig, aber immer wenn ich es tue, habe ich das Gefühl, dass der gesamte Frauenfußball davon profitieren könnte, da die physischen Voraussetzungen naturgegeben einfach anders sind als bei den Männern. Beste Grüße. Grüße zurück. Ja, meine fast schon obligatorische Frauenfußballfrage, die ich wie letztes Mal hier jetzt auch wieder mit reinnehme. Ich sag mal so, ich kann im Frauenfußball jeden verstehen, der sich so ein bisschen dagegen wehrt, weil es vielleicht das Narrativ mancher Kritiker, die dem Frauenfußball zu Unrecht unterstellen, er sei qualitativ nicht so hoch wie bei den Männern, so ein bisschen unabsichtlich deren Narrativ stärken könnte. Ich bin aber der Meinung, das würde es nicht. Ich bin der Meinung, ein Verkleinern von Toren oder im Spielfeld oder einfach Anpassen von Maßen wäre kein Eingeständnis, dass Frauen schlechter Fußball spielen als Männer. Es wäre nur ein Eingeständnis, dass, und das ist auch völlig okay, die körperlichen Voraussetzungen im Durchschnitt, nur im Durchschnitt, natürlich gibt es immer Ausnahmen, aber im Durchschnitt andere sind. Und die, sage ich mal, Standardmaße des Profifußballs der Männer sind ja auf Männer ausgerichtet. Deswegen würde ich auch überhaupt keinen Schaden darin sehen, die Standardmaße beim Profifußball der Frauen auf die Standard, auf den Durchschnitt bei Frauen auszulegen. Ich glaube, dass der Sport davon auf jeden Fall nicht, dass dem Sport auf jeden Fall davon nicht geschadet werden würde und er, wenn dann, nur profitieren könnte. Es bleibt trotzdem der gleiche Sport, aber Torhüterinnen hätten einfach einen größeren Vorteil gegenüber Stürmerinnen, weshalb dann nicht mehr in Anführungszeichen so leichte Tore fallen würden, wo viele dann, die sonst nur Männerfußball gucken, vorm Fernseher sitzen und sagen, boah, die Keeperin hat sich aber ja völlig irgendwie verschätzt oder das geht ja super einfach, was einfach nur vielleicht daran liegt, dass der durchschnittliche Frau, die in der Bundesliga im Tor steht, kleiner ist als der durchschnittliche Bundesliga-Torwart bei den Männern. Ich glaube, man würde sich auf jeden Fall nicht schaden. Es ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, es muss unbedingt passieren, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass es einen Vorteil haben könnte, beziehungsweise es würde mich mal interessieren, wie sich das auch so auf Statistiken wie Tore und all sowas auswirken würde, wenn man das mal über so eine Saison macht. Es ist natürlich ein Schritt, wenn du den einmal gehst, ist schwer, wieder zurückzurudern. Ich bin aber gespannt, sowieso, was ganz viele Aspekte betrifft, wie sich der Frauenfußball in den nächsten Jahren entwickeln wird. Da ist er ja sowieso so ein bisschen fast wie so ein Versuchsobjekt, was man beobachten kann, wo man sich fragt, schreitet die Kommerzialisierung wie bei den Männern voran? Tut sie das nicht? Schreitet die, wie explodieren die Zuschauerzahlen? Setzt dieser gleiche Hype an und so weiter und so fort? Es ist sehr spannend. Das Gleiche gilt natürlich auch für jegliche Regelwerkfragen wie diese. Also, in Summe, ich kann es mir durchaus vorstellen und ich finde nicht, dass man sich dagegen wehren sollte. Die nächste und vorletzte Frage. Michael Rieger fragt, Moin Mia, am Freitag ist Black Friday. Wer waren deiner Meinung nach die besten Schnäppchen der Transferperiode im Sommer? LG, ich muss Abbitte leisten. Mir fällt es jetzt gerade erst auf. Ich habe diese Frage einfach falsch gelesen, weil ich blind bin und vielleicht oder vielleicht auch nicht eine Brille brauche. Ich habe nämlich gelesen, wer wären deiner Meinung nach die besten Schnäppchen der Transferperiode im Sommer? Soll bedeuten, ich habe mir überlegt, wen, auf wessen in verhältnismäßig gesehen niedrige Preisschilder sollten Vereine nächsten Sommer gucken, wo sollten sie zugreifen, wo sind die besten Schnäppchen? Ich beantworte die Frage jetzt auch einfach mal so, weil ich da was rausgesucht habe und ich aus dem Stegreif jetzt wahrscheinlich nur Mist erzählen würde, wenn ich sie anders versuchen würde zu antworten. Sage dir, lieber Michael Rieger 8676, aber reicht die gleiche Frage mit der richtigen Version nächstes Mal nochmal ein und dann beantworte ich sie oder wenn irgendwer anderes hier sitzt, vielleicht auch mal die. Sorry, wirklich sorry, ich bin einfach nur blind. Zieh es jetzt aber mal in meiner Variante durch. Ein kleines Gedankenspiel. Wenn jetzt, was ich glaube, wer so nächsten Sommer das attraktivste Preisschild haben würde. Ich habe da mal so 1, 2, 3, 4 ablösefreie Spieler rausgesucht, von denen zumindest noch nicht klar ist, dass sie ihren Vertrag verlängern. Ich gehe zum Beispiel davon aus, dass Kimmich im Sommer nicht zu haben sein wird. Auch ein Heung-Min Son, hat man heute zum Beispiel in der Presse schon gelesen, wird im Sommer nicht zu haben sein, obwohl sein Vertrag auf dem Papier ausläuft. Was ablösefreie Spieler betrifft, glaube ich, dass, und es kann natürlich auch sein, dass diese Spiele ihren Vertrag verlängern, beziehungsweise ich kann es mir sehr gut vorstellen, aber zum Beispiel ein Jonathan Tah, der schon letzte Transferperiode mit dem Gedanken gespielt hat zu wechseln, eine sehr attraktive Option für viele, viele Topclubs sein könnte. Denn er hat sich bewiesen, er hat sich bei der EM bewiesen, er hat sich im Vereinsfußball bewiesen, er ist vor allem nicht mehr 19 Jahre alt, das heißt natürlich, holst du dir jetzt kein junges Talent in den Verein, aber auch einen, der im Zweifel nicht so viel Gehalt fordern wird, vor allem, weil er jetzt gerade von Bayer Leverkusen kommt. Das ist ein gut situierter Verein, aber eben nicht der FC Bayern oder nicht Real Madrid oder nicht Manchester City. Dann, einfach weil ich ihn als Spielertypen unglaublich gern mag und eigentlich mir wünschen würde, dass er beim FC Bayern bleibt, einfach damit er in der Bundesliga bleibt und ich ihn weiter so intensiv verfolgen kann. Ich mir aber eben durchaus einen Wechsel vorstellen kann, Leroy Sané. Er hatte eine schwierige Phase, weshalb auch sein Gehalt für viele, zumindest Top-Clubs, zu stemmen sein könnte. Und Leroy Sané hat einfach immer noch und immer wieder Augenblicke, wo man ihm ansieht, dass sein Potenzial quasi unendlich ist. Wir haben es jetzt auch zum Beispiel, gut, es war gegen Bosnien, aber allein diese Ball-An- und Mitnahme, die er vor seinem Tor hatte, das hat ja dann nicht viel mit dem Gegner zu tun, sondern einfach mit eigenem Vermögen. Das war wirklich zum Zunge-Schnalzen. Und dass so ein Spieler ablösefrei auf dem Markt ist, zählt dann natürlich auch damit rein. Muss ich nicht mehr viel zu sagen. Dann nochmal zwei, die vielleicht weniger die offensichtlichen Namen von zwei der besten deutschen Vereine sind. Lukas Mitscher. Ich lehne mich einfach mal aus dem Fenster und sage, Lukas Mitscher hat im nächsten Sommer nicht nur, sage ich mal, die letzte Chance, sich in der Bundesliga so richtig zu etablieren oder in einer hochwertigen Liga so richtig zu etablieren. Ich glaube, er hat auch das Zeug dazu. Er ist von diversen Verletzungen nie richtig zurückgekommen, hat nicht in die Spur gefunden, weshalb jetzt auch sein Vertrag ausläuft und womöglich nicht verlängert wird. Er ist auch deshalb gehaltsmäßig wahrscheinlich zu stemmen für viele, viele Vereine. Aber er hat gerade, ich erinnere mich an die U21-EM unter Stefan Kunz, ich glaube 2021 war das, wo er als Mittelstürmer diese Mannschaft getragen hat. Und klar, mein Gott, wer schon alles mal bei irgendeinem U21-Turnier Mannschaften getragen hat, schon klar. Aber Lukas Mecha entspricht als Mittelstürmer auch einem Profil, was eigentlich in ganz Europa aktuell im Trend liegt, gesucht wird. Und wenn so einer ablösefrei ist, kann ich mir zumindest jetzt nicht für die Top-Top-Top-Clubs natürlich, aber für Bundesliga-Clubs, andere Bundesliga-Clubs oder auch im Ausland vorstellen, dass man diesem Jungen vielleicht nochmal eine Chance geben sollte, weil da durchaus zwischendurch echt vielversprechendes Talent zu sehen war. Dann einer, der sich noch nicht zu seiner Vertragssituation beim FC St. Pauli äußern wollte, der in der zweiten Liga nicht wirklich eine Rolle gespielt hat, in dieser Saison aber zum absoluten Leistungsträger mutiert ist, Kalle Bukayfa. Ich finde das unglaublich überzeugend, was er bisher liefert bei St. Pauli. Er ist auf jeden Fall auch Teil der Mannschaft, die gerade was so Steil-Klatsch-Situationen in die Offensive noch am meisten Kreativität mitbringt, aber auch sonst einen absolut soliden Job macht, wenn nicht sogar mehr als solide. Und einer, der dadurch, dass er auch in der letzten Saison noch nicht so richtig geliefert hat, bei vielen wahrscheinlich noch nicht auf dem Zettel steht, ich finde ihn sehr überzeugend bisher. Und der Vertrag läuft aus. Er hat gesagt, er möchte sich noch nicht damit beschäftigen. Vielleicht ist er also für schmales Geld, will heißen, nur das Gehalt zu haben. Dann habe ich mir noch einen anderen Spieler rausgesucht. Einen vielleicht ablösefreien, vermutlich aber nicht ablösefreien Spieler, denn sein Vertrag läuft im Sommer aus. Er hat aber eine Klausel im Vertrag, die sich bei einer gewissen Anzahl an Einsätzen automatisch verlängert und die sollte alsbald erreicht sein, denn dieser Spieler ist bei seinem Verein absolut gesetzt. Liebe Bundesliga-Vereine, schaut euch mal Ryan Philipp an. Ich bin mir sicher, die meisten haben es schon getan, weil ich bin kein Scout. Scouts werden es noch besser wissen als ich und ich habe den auf dem Zettel, also werden die es auch haben. Aber das ist ein Stürmer oder der Stürmer von Eintracht Braunschweig, der absolut alles zerschießt, was ihm in den Weg kommt in dieser Saison. Zum Beispiel den HSV. Da habe ich es am eigenen Leib erfahren, aber auch vorher hat Ryan Philipp schon eine absolut Bombensaison gespielt. Er hat bisher 9 Saisontore und eine Vorlage gesammelt. Das ist bei einem einem Club aus dem unteren Drittel in der zweiten Liga wie Eintracht Braunschweig eine absolute Leistung. Was mir aber vor allem an ihm extrem gefällt, ist diese Explosivität. Er hat nur einen unglaublich flinken Antritt, aber auch eine ziemlich hohe Endgeschwindigkeit und kann auch über die Strecke ein hohes Sprinttempo sozusagen durchhalten. Er hat eine ziemlich gute Technik, er hat eine super, super enge Ballführung, was dann dazu führt, dass er gerade aus Zweikampfsituationen nach Dribblings sich super flink absetzen kann und dann sofort Richtung Tor stürmen kann, sofort schnell zum Abschluss kommt und auch einfach einen ziemlich präzisen, aber trotzdem kraftvollen Abschluss mit links hat. Ich bin absolut begeistert von Ryan Philipp aktuell, man hört es vielleicht. Und sein Marktwert ist von 400.000 auf 1,7 Millionen Euro hochgegangen in den letzten Monaten. Insofern bin ich nicht die Einzige und viele andere haben ihn auch schon auf dem Zettel, was für ein Spieler von Eintracht Braunschweig vielleicht auch nicht super, super billig ist, aber eben trotzdem für Bundesliga-Clubs zum Beispiel noch ein absoluter Schnapper und ich kann ihn mir tatsächlich sehr gut vorstellen in der Bundesliga. Er selbst hat auch gesagt, das ist die Liga, in die er möchte, hat einen Wechsel im Winter aber ausgeschlossen, sodass er eben nächsten Sommer dann wechseln würde und für noch recht schmales Geld zu haben sein könnte, auch wenn sich sein Vertrag automatisch verlängert. Er hat ja kommt ja aus der luxemburgischen Liga, wo er wirklich alles zerschossen hat. Er hatte dort 33 Saisontore und 28 Vorlagen. Das ist einigermaßen Wahnsinn. Ist natürlich nach Deutschland nicht ganz so zu übersetzen, weil die luxemburgische Liga eine geringere Qualität hat. Er hatte dann auch ein paar Anlaufschwierigkeiten unter Jens Hertel. In der letzten Saison, seit Daniel Scherning bei Braunschweig Trainer ist, ist er jetzt aber völlig durch die Decke gegangen. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass er für Höheres nicht nur sich empfiehlt, sondern auch bestimmt ist, um es mal etwas pathetisch zu formulieren. Und das ist für mich aktuell der Schnapper, auf den ich als Transferbeauftragte bei Bundesligisten so ein bisschen das Auge drauf haben würde. Nochmal, ich habe die Frage falsch verstanden. Ich hoffe, die Antworten haben trotzdem irgendwas gebracht. Die andere werde ich irgendwann in irgendeinem Rahmen mal nachliefern, versprochen. Dann allerletzte Frage. Wir kehren uns raus mit einer Off-Topic-Frage. Hallo Mia, was ist deine liebste Weihnachtstradition? Fragt Cookie 8002. Und Cookie 8002 trifft da einen Nerv bei mir. Ich bin nämlich großer, großer Weihnachtsfan. Aufgrund von Arbeitsstress bin ich in diesem Jahr noch nicht ganz so tief drin. Aber es geht langsam los. Es kitzelt mir in den Fingern. Ich merke, dass es kälter wird, worüber ich mich weniger freue. Aber ich merke, dass die Weihnachtsbeleuchtung in der Stadt langsam leuchtet und so weiter und so fort. Und ich habe mich auch um die ersten Geschenke gekümmert. Und damit wären wir auch schon bei meiner ersten liebsten Weihnachtstradition. Wenn ich anfange, Weihnachtsgeschenke zu besorgen oder zu kaufen oder zu basteln oder was auch immer es am Ende wird, dann kommt bei mir die Stimmung erst so richtig auf, weil das mein absoluter Lieblingsteil an Weihnachten ist. Ich bekomme auch gern Geschenke, aber ich schenke vor allem einfach gern. Es gibt nichts Schöneres, als wenn man einem Familienmitglied oder einem Freund, einer Freundin oder wem auch immer ein Geschenk macht, wo man sich schon seit Wochen darauf freut, weil man einfach selber findet, dass es eine gute Idee ist und man sich darauf freut, die Reaktion der anderen Person zu sehen. Das macht mir wirklich große, große Freude und ich freue mich auch in diesem Jahr wieder sehr, sehr, sehr darauf. Habe auch schon einige gute Geschenke in der Pipeline, die ich jetzt hier natürlich nicht leaken darf, falls die betreffenden Personen zuschauen bzw. zuhören. Aber Cookie 8002 trifft auch noch einen anderen Nerv und zwar mit dem Namen. Denn meine andere absolute Lieblingsweihnachtstradition ist die ganze Backerei. Ich backe das ganze Jahr über super, super viel und super, super gerne. Aber rund um Weihnachten wird das natürlich nochmal ein wenig intensiviert, um es mal so zu formulieren. Gerade was Plätzchen betrifft und so weiter und so fort. Aber ich finde einfach, es gibt nichts Schöneres, als an einem kalten Wintertag sich in die Küche zu stellen, den Ofen anzuschmeißen und Plätzchen zu backen. Mein persönlicher Lieblings-Weihnachtskeks in Anführungszeichen ist ein Schokoladen-Espresso-Plätzchen, was nach dem ganz bestimmten Rezept, wie ich es backe, Wahnsinn ist. Vielleicht werde ich es die Tage mal teilen auf so meinen einschlägigen Kanälen. Ich wurde zumindest öfter mal auch schon danach gefragt. Aber Backen und Schenken, das sind meine liebsten Weihnachtstraditionen. Ich würde sagen, damit machen wir auch zu. Ich wünsche euch eine fantastische Vorweihnachtszeit, die wir hier ja gerade schon mit der letzten Frage etwas eingeläutet haben und freue mich darauf, bald nochmal an diesem Tisch zu sitzen, egal in welcher Form. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Danke euch für die tollen, tollen Fragen. Ich hätte gerne noch 2 Stunden weitergemacht und gerne vor allem auch die Antwort nachgeliefert, die ich Michael Rieger eigentlich schuldig war, weil ich seine Frage falsch verstanden habe. Naja, egal. Passiert. Ich wünsche euch eine fantastische Woche und wir hören uns bald. Ciao, ciao.